Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur 83. Ausgabe von Hoffefunk. In einer Woche, in der man sagen könnte, naja, eigentlich ist nichts passiert, eigentlich könnten wir uns auch diese Folge sparen. Aber dem ist natürlich nicht so, Jonas, und dafür hast gerade du auch ein paar gute Argumente.
Ja, und damit auch erstmal hallo von meiner Seite. Ja, genau. Und zwar der erste Grund ist die meiner Meinung nach ziemlich aufschlussreiche Pressekonferenz, die gestern war, vor dem Spiel gegen Mainz 05. Also da werden wir gleich auch zusammen nochmal in die Tiefe gehen. Da wurden meiner Meinung nach einige sehr gute Fragen von Journalistinnen gestellt und alles Mögliche, wo nicht nur was das Spiel betrifft, sondern auch einige Akteure von der TSG wurden da Einblicke gewährt seitens Sebastian Hoeneß. Und ein zweiter Punkt ist noch, worüber wir sprechen müssen. Was uns ja jetzt, David, die letzten Wochen immer wieder begleitet hat, ist natürlich unsere Damenmannschaft. Wie jedes Mal haben wir gesagt, okay, sie haben wieder ein Spiel gewonnen. Und jetzt ist es endlich soweit. Am Mittwoch war endlich das finale Spiel Hoffenheim gegen FC Rosengard. Wir haben 3-3 gespielt. Und dadurch, dass wir das Hinspiel ja, wie wir es schon letzte Woche gesagt haben, 3-0 gewonnen haben, sind wir jetzt auch endlich mal mit den TSG-Damen das erste Mal in der Geschichte in der Champions-League-Gruppenphase. Also das ist auf jeden Fall mal ein Grund zum Feiern und das muss man auch hier mal lobenswert erwähnen.
Absolut. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft von Gábor Gallay. Ein wirklich historischer Erfolg, der da stattgefunden hat. Ich glaube, vorgestern im Dietmar-Hopp-Stadion. Ich habe kurz reingeguckt und ja. Konnte man ja auch zum Beispiel beim SWR im Livestream problemlos verfolgen.
Genau, und diesbezüglich vielleicht noch eine kleine Information, was jetzt auch neu ist. Darauf hat nämlich auch Holger Klim verwiesen in der Pressekonferenz. Es gibt nämlich jetzt seit dieser Woche im TSG-Fanshop nicht nur die Trikots, also der unserer Herren, wo man auch die Vlogs dann von unseren Jungs, von Polsch, von Akpo, von Kramaric drauf machen kann, sondern seit dieser Woche kann man jetzt auch unsere Damenmannschaft als Vlog auswählen. Also das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache und vollkommen geschlechterneutral, also wie es früher auch schon war, auch bei TSG-Trikots mit weiblichem Schnitt konnte man ja immer schon Kramaric drauf machen, aber jetzt kann man auch als Mann mit einem TSG-Trikot, mit einem männlichen Schnitt, sich trotzdem zum Beispiel unsere Top-Torjägerin Nicole Biller drauf machen lassen. Und das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache und hat mich auf jeden Fall gefreut, es zu hören.
Ja, eigentlich kurios, dass es erst seit kürzerem geht. Klar, man hätte natürlich einen individualisierten Namen machen können, aber ist ja dann auch nicht irgendwie das Wahre. Aber das ist auf jeden Fall cool. Stimmt, hat Holger bei der PK erwähnt.
Genau. Und damit springen wir dann eigentlich schon zu unserem nächsten Gegner, der nämlich schon morgen am Samstag 15:30 in Sinsheim dann, also wir warten dann sozusagen auf den Gegner, weil es ja ein Heimspiel ist, aber Mainz 05 kommt zu Besuch.
Ja, absolut. Ein schwieriger Gegner für uns. Wir haben da wirklich keine gute Bilanz und Mainz hat auch eine sehr, sehr gute Serie, könnte man fast sagen, unter Bo Svensson hingelegt. 3 Spiele, 6 Punkte jetzt. Ich glaube, von den letzten 15 oder 14 Spielen nur 2 verloren.
Ja,
genau. Ganz, ganz stark. Man muss aber auch sagen, vielleicht zur Einordnung von Mainz 05, ich habe mir das nochmal angesehen, 6 Punkte sind wirklich stark. Sie sind damit ja logischerweise auch vor uns. Aber sie hatten auch ein recht einfaches Programm. Lustig dabei ist aber, gegen wen sie gepunktet haben. Sie haben ja 3-0 gegen Fürth gewonnen, okay. Mhm. Da muss man den Sieg aber auch erwarten, wenn man einfach mal die Kader vergleicht, die Kaderqualität. Dann haben sie allerdings 2-0 gegen Bochum verloren. Dafür aber 1-0 gegen Leipzig gewonnen. Also, was ich damit sagen will eigentlich ist, die 6 Punkte sind wirklich gut. Aber bei diesem Anfangsprogramm hätten es auch mindestens 4 Punkte sein müssen, sonst wäre es ein Katastrophenstart geworden, weil Bochum und Fürth ja wirklich nicht viel tun konnten auf dem Transfermarkt.
Ja, genau. Also mit Leipzig natürlich ganz am Anfang erstmal eine Wucht, aber danach mit den beiden Aufsteigern. Also wenn man jetzt zu mir sagt, und ich hätte die Spiele nicht gesehen oder die Ergebnisse gewusst und man sagt, Mainz hat nach 3 Spielen 6 Punkte mit dem Programm, dann denkt man natürlich erstmal, okay, gegen Leipzig gab es eine Klatsche und danach wohl 2 Siege. was man ja auch nicht hundertprozentig erwarten könnte, aber es war ja, wie du richtig gesagt hast, andersrum, nämlich gegen Leipzig gab es den Sieg und danach erst die Niederlage gegen Bochum. Ja, genau. Mal erstmal von unserer Seite, um mal so ein bisschen die Pressekonferenz auch chronologisch abzuarbeiten, erstmal das Personalupdate vielleicht. Also ganz klar, über Benny Hübner und Biko, da brauchen wir jetzt momentan noch nicht reden, die beiden fallen natürlich weiterhin aus. Howie Nordfight fällt aus, Akpo fällt auch noch aus, der ja Corona-infiziert ist, beziehungsweise war. Ich glaube, er ist schon wieder auf dem Weg der Besserung. Aber jetzt auf jeden Fall für morgen auf jeden Fall noch keine Alternative.
Definitiv,
und, ja. Und hinter Ilas steht noch ein großes Fragezeichen, der ja jetzt auch gerade von einer Covid-Erkrankung zurückkommt. Und ich glaube auch nicht, dass es für ihn reichen wird.
Nee, und ehrlich gesagt, also Ilas Bebou schätze ich als sehr wichtigen Spieler ein, noch für die restliche Saison, aber der würde jetzt eh nicht Stamm spielen. Und dafür habe ich auch gute Argumente, selbst wenn er jetzt wieder spielen könnte, würde es gar keinen Sinn ergeben. Wir sind vorne aktuell zu breit besetzt und zu formstark, finde ich, um ihn jetzt schon blind in die Startelf reinzuwerfen, ohne richtige Spielpraxis.
Das stimmt auf jeden Fall. Und also, wenn man sich die Tabelle anguckt, muss man ja auch sagen, dass Tore schießen jetzt in den ersten drei Spielen nicht unser Problem war. Eher, dass wir zu viele Gegentore bekommen haben. Deswegen, es besteht jetzt momentan überhaupt keine Not, Ilas vielleicht noch nicht ganz bei 100% einfach mal reinzuschmeißen. Ich glaube, da kann man ihm wirklich mal noch eine Woche geben. Gerade auch bei unserer Dichte da vorne im Sturm.
Absolut, absolut. Bei Mainz sieht es, um mal ganz kurz rüber zu springen, ja, leider einfach deutlich besser aus. Es liegen aktuell keine nennenswerten Verletzungen vor. Trotzdem, und das muss man ja auch sagen, verhältnismäßig stehen jetzt wieder wirklich viele Spieler bei uns zur Verfügung. Das hat ja auch Sebastian Hoeneß mit dem schönen Satz gesagt, er hat jetzt Kopfschmerzen, die er aber gerne hat. Also bei der Planung der Aufstellung. Gerade auf der 6er und 8er Position, Wahnsinn. Samar Sekou ist ja nämlich wieder zurück und zwar auch wirklich, hat jetzt wieder Anspruch auf die Startelf theoretisch. Aber alle anderen sind eben auch da, inklusive Dennis Geiger. Also das wird ganz spannend. Auch Geiger kann man natürlich eventuell auch auf der 10 erwarten, würde dann zu anderen harten Entscheidungen führen, aber ich glaube, jeder TSG-Fan versteht, was ich meine. Im zentralen Mittelfeld ist es fast schon pervers bei uns.
Ja, und genau das, was du gerade gesagt hast, ist zum Beispiel auch so ein Punkt, weshalb ich ja sage, dass die Folge trotzdem auf jeden Fall mega wichtig ist, dass wir die heute aufnehmen, weil das war so ein Punkt, der angesprochen wurde in der PK. Hoeneß wurde explizit darauf angesprochen, dass die Verschlankung des Kaders, worüber wir uns ja jetzt auch seit Wochen aufregen, eigentlich nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und interessant ist, Hoeneß hat sogar zugegeben, dass nicht das erreicht wurde, was sie sich erhofft hatten. Das heißt, man hätte dann schon gerne, wir können jetzt natürlich nur mutmaßen, ob die Namen Adams Nuhu oder Brennett oder wie auch immer
heißt. Ja, mit Sicherheit.
Ja, aber scheinbar sind sie nicht ganz zufrieden mit ein paar Namen, die noch da sind. Es wurde auch der Blick gewährt auf den Winter, dass da ja auch was gehen könnte. Aber dann, wie du gesagt hast, mit Blick gerade auf die letzte Saison, lieber hat er Kopfschmerzen, dass er vielleicht einmal auf die Bank setzen muss, obwohl er fit ist, als letztes Jahr gar keinen Konkurrenzkampf zu haben. Und letztes Jahr, das war ja wirklich so, die Mannschaft hat sich von selbst aufgestellt. Und wenn eine Mannschaft halbwegs nach Europa möchte, dann muss einfach auch im Training Konkurrenzkampf herrschen.
Ja, absolut. Das ist wirklich interessant. Und wir haben natürlich jetzt auch so ein bisschen Veränderungen auf eine Art. Also einen habe ich natürlich nicht erwähnt, der jetzt aber auch in meinem Kopf fast schon als Neuzugang gilt, weil ich ihn fast schon aussortiert hatte zum AC Milan, und zwar Florian Grillitsch. Wo die Länderspielpause auch einige Kuriositäten offenbart hat, muss man fast sagen. Und der will natürlich spielen jetzt. Und ich weiß nicht genau, wie das ohne Knatsch über diese Saison funktionieren soll.
Also bei dem Punkt hat nicht Sebastian Hoeneß jetzt erstmal Kopfschmerzen, sondern da bekomme ich Kopfschmerzen, wenn ich darüber
nachdenke. Ja, eben.
Weil, ich sag's dir ehrlich, ich sehe jetzt da auch keine Not, Flo Grillitsch spielen zu lassen. Aber das ist natürlich ein enormer Interessenskonflikt, weil wir haben ein Überangebot auf der 6, auf der 8, auch junge Leute mit einem langfristigen Vertrag bei uns, die sich weiterentwickeln, Flo ist nächstes Jahr weg, ablösefrei. Also ich glaube nicht, dass da noch
zumindest mal, zu 95%, ja.
Ich glaube nicht, dass da noch mal Schwung in die Vertragsverhandlungen reinkommen.
Ja.
Flo will natürlich auf jeden Fall spielen, nicht nur, weil er Profi ist und immer spielen will, sondern natürlich so ein Jahr, bevor du ablösefrei wirst, das ist deine Bewerbung. Weil wenn du jetzt nicht ablieferst, dann kann es sein, dass nächstes Jahr nicht mehr AC Mailand anklopft, sondern Wacker Burghausen 2. Also um es mal, mal übertrieben zu sagen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar. Und dann kommt irgendwie ein Team am Ende, verpflichtet ihn dann, das auf einer Wellenlänge eben mit Hoffenheim ist, dann hätte er auch bleiben können. Wenn man natürlich jetzt Assi wäre, könnte man als TSG natürlich so Druck aufbauen. Von wegen, naja, Flo, also das ist jetzt blöd gelaufen. Aber wenn du jetzt halt nicht verlängerst, dann wirst du nicht die erste Geige hier spielen und ihn so indirekt zwingen. Würde ich wahrscheinlich nicht machen. Ist gerade nur so ein Gedankenspiel, das mir in den Kopf schießt, weil ich wirklich auch das Gefühl habe, gerade eben mit Rudi, mit Geiger, mit Stiller, die alle gut angefangen haben, mit einem Kramer, der mir auf der 10 eigentlich gut gefällt, mit einem Baumi, der problemlos 10er spielen kann, Adamian, was soll das? Grilic ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und eben, er wird zu 95% nicht bei uns bleiben.
Ja, und sowohl Geiger als auch Stiller wurden wieder in der Pressekonferenz gelobt von Sebastian Hoeneß. Auch diesbezüglich, dass jetzt gerade ein Dennis Geiger letztes Jahr lange verletzt war. Ich meine, er war 9 Monate raus. Er hat auch gesagt, Dennis Geiger ist so ein Thema, der, auch wenn es jetzt so wirkt, als wäre er fit, er ist auf jeden Fall noch nicht bei 100%. Er wurde zum Beispiel, da hat er auch interne Einblicke gewährt, Sebastian Hoeneß, gegen Dortmund in der 80. Minute mit Krämpfen in beiden Füßen, also in beiden Beinen ausgewechselt. Er spricht natürlich auch dafür, dass er fitnesstechnisch noch nicht da ist, wo er gerne wäre. Aber langfristig gesehen, also natürlich ist ein Dennis Geiger jemand, der Stamm spielen muss, also will oder sogar muss. Und gehen wir jetzt einfach mal nur davon aus, wir nehmen nur die Doppel-6. Wir sagen nur 4-2-3-1. Und wir dann sagen wir nicht irgendwelche Leute, die da spielen können, sondern wir sagen nur Stiller, Rudi, Samaseku und Geiger. Selbst diese vier machen sich das Leben ja schon unfassbar schwer.
Also, absolut.
Und dann kommt noch ein Florian Grillitsch dazu. Also momentan bin ich wirklich der Meinung, vielleicht hätte man auch wirklich 7 oder 8 Millionen annehmen müssen, um das Mannschaftsgefüge nicht zu gefährden.
Ja, das vielleicht nochmal zur Transparenz halber, was man so gelesen hat. Das Angebot war wohl zwischen 7 und 8 Millionen von Mailand, was ich recht niedrig finde. Es hätten noch Bonuszahlungen von 2 Millionen draufkommen können, aber man wäre quasi wahrscheinlich nicht mal zweistellig geworden, selbst mit Bonuszahlungen nicht. Also da kann jetzt jeder für sich selber überlegen, ob er zugeschnappt hätte oder nicht. Also wie gesagt, ich bin Stand jetzt der Meinung, dass ich das so gefährlich fast schon finde, aber vielleicht verletzt sich eben ein wichtiger Spieler doch noch und dann sind wir letztlich froh. Deswegen sollte man es jetzt nicht beschreien, aber ich glaube grundsätzlich haben wir da ein bisschen anderes Gefühl, zumal Grilic ja auch gesagt hat, dass er eigentlich eher weg wollte, hat er offen gesagt, dass es jetzt aber auch kein Riesenproblem ist, dass die Verhandlungen gescheitert sind. Aber jetzt verliert man natürlich einen Spieler, sehr wahrscheinlich ablösefrei, der immerhin auch ablösefrei kam. Trotzdem ärgerlich, weil das Ganze ja mit Kramaric ebenso passieren könnte.
Ja, und bei dieser Diskussion, David, also da spreche ich ja für uns beide, da sprechen wir überhaupt nicht über die um die Qualität von Grilic, die natürlich unbestritten ist. Aber man muss halt auch sagen, rein so emotional gesehen, natürlich macht Grilic emotional was mit mir. Er ist jetzt auch schon seit vielen Jahren bei der TSG. Aber sowohl von seiner Seite als auch von der TSG-Seite kommt er natürlich von der Emotionalität lange nicht, gerade auch mit solchen Aussagen wie, es waren schöne Jahre, aber jetzt möchte ich den nächsten Schritt gehen und so weiter, kommt er natürlich lange nicht an einen Geiger ran oder an einen Sippi ran, an einen Rudi. Also meine Güte, der eine kommt aus der eigenen Jugend, der andere ist Rekordspieler von uns. Da wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wie ich damit umgehe, wenn Sebastian Rudi jetzt sehr, sehr oft auf der Bank sitzen würde, weil ein Florian Grilic immer spielt, der uns dann am Ende vom Jahr ablösefrei verlässt.
Also mir geht es da auch eher um die mittelfristige oder um die langfristige Planung bei der Geschichte, weswegen ich eben zu diesem, und du wahrscheinlich auch eher zu diesem Urteil kommen würde.
Ach so, du meinst jetzt eher so, stell dir mal vor, man gibt jetzt, also man muss ja jetzt Grilic Spielzeit geben. Das ist ja einfach klar. Sonst hätte man ihn auch verkaufen können und dann wird es Knatsch geben. Und wenn diese Spielzeit, die Grilic bekommt, dazu führt, dass ein Dennis Geiger zu wenig Spielzeit bekommt, ein Dennis Geiger wird unzufrieden und verlässt uns am Ende dieses Jahres dann auch noch. Dann hast du zwei Spieler vergrault und verloren und hast nichts gewonnen. Anstatt
Ja.
jetzt gesagt zu haben, Flo Grilic war eine schöne Zeit, du willst gehen, wir schlägen dir keine Steine in den Weg, hier 7, 8 Millionen, tschüss. Und all deine Spielzeit bekommt Dennis Geiger. Klar, natürlich, wenn er sich verletzt, aber dafür sind wir ja auf der 8 breit genug aufgestellt. Also das wäre jetzt in meinem Kopf das bessere Szenario gewesen.
Ja. Einerseits das und andererseits eben auch, Spielzeit führt ja auch zu einer Weiterentwicklung. Gerade bei so jungen Spielern wie Stiller und Geiger, die brauchen die Spielzeit, um sich zu entwickeln. Die zeigen beide große Ansätze. Ein Rudi natürlich ist auch alt, aber den haben wir jetzt fest verpflichtet. Ich glaube, die meisten TSG-Fans würden sagen, sowohl von der Sympathie her als auch von der Leistung her hat der absolut noch das Potenzial, Stamm zu spielen. Und Hoeneß mag ihn sehr gerne, offensichtlich. Das heißt, mir ist das Ganze ein bisschen schleierhaft. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir da jetzt schon eine große Prognose wagen können, aber ganz im Stile Karl Lauterbachs können wir davor einfach nur warnen vor dieser Situation.
Und am Ende dann sagen, wir hatten recht gehabt.
Eben,
Ja.
eben, wir warnen und mahnen zur Vorsicht.
Und wenn wir nicht recht haben, dann werden wir dieses Thema einfach hier nie wieder aufgreifen.
Ja, doch, also würde ich schon machen, tatsächlich.
Nee,
Gerade.
das war jetzt natürlich scherzhaft gemeint. Aber das bringt mich zu einem interessanten Punkt. Erinnere mich da nochmal am Ende daran, das machen wir auf jeden Fall. Da habe ich ja schon letzte Woche angekündigt, dass das jetzt durch den großen Kader immer sehr geil und spannend wird. Wir werden am Ende beide eine Aufstellung nennen.
Ja, ich werde es auch am Ende spontan versuchen, muss natürlich transparenzhalber sagen, ich bin nicht allzu gut vorbereitet heute. Anders als sonst habe ich natürlich normalerweise 14 Seiten Notizen, heute leider nur zwei. Und deswegen muss ich da jetzt ein bisschen gucken, dann spontan. Aber es wird so oder so brutal schwierig. Und es wird wirklich harte Entscheidungen geben, morgen 15:30 Uhr. Aber bleiben wir nochmal so ein bisschen sozusagen vor dem Spiel und auch, ja, bei den Erkenntnissen sozusagen dieser Übergangszeit. Also, was uns zum Beispiel aufgefallen ist, weil ich hab die Länderspiele jetzt nicht so aufmerksam verfolgt, aber was natürlich auffällig ist und wo man auch ganz eindeutig gratulieren muss, ist David Raum, der knapp 10 Minuten bekommen hat, immerhin, hat mich ein bisschen überrascht.
Länderspieldebüt, Gratulation, hat er sich verdient.
Ja, also einfach so, weil Löw, nee, ich Quatsch, Löw. Ja, aber jetzt habe ich, merkt ihr gerade, jetzt habe ich im Prinzip Löws Handeln schon auf Flick übertragen, obwohl Löw ja gar nicht mehr da ist. Aber irgendwie Deutschland und Löw, das ist jetzt seit gefühlt 400 Jahren so. Aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl und hatte jetzt auch das Gefühl, Jonas, vielleicht siehst du es anders. Es hat sich ja Gosens sogar verletzt. Und dann hat man aber da aus Sicht von Flick massiv rumgebastelt, sozusagen links mit Kehrer, rechts mit Hofmann, total krass eigentlich. Statt dann mal Raum länger spielen zu lassen, der zwar immerhin seine 10 Minuten bekommen hat, deswegen bin ich mit der Situation auch im Reinen. Aber gerade in diesem Fall hätte man ihm doch mal länger geben können, bevor man da wirklich wild rumgebastelt hat. Weil du kann ja keiner erzählen, dass Jonas Hofmann jetzt der ideale Rechtsverteidiger ist oder Thilo Kehrer der ideale Linksverteidiger. Die haben da
Ja.
keinerlei Erfahrungswerte.
Mich hat es auch überrascht, als ich gesehen habe, dass Gosens sich verletzt hat oder dass der Linksverteidiger, ich glaube, es war Gosens sich verletzt hat und es wurde nicht Raum eingewechselt und kam dann
Das
kein
auch.
Linksverteidiger. Das hat mich extrem überrascht, aber ich glaube, dass du in der Nationalmannschaft einfach das Problem hast, dass du so viele Spieler hast, die ein internationales Standing haben, wie zum Beispiel den Thilo Kehrer, der halt einfach,
Ja, da hast du
unabhängig
recht.
davon, ob er so gut ist, wie man denkt, er spielt halt einfach bei Paris. So. Und dann musst du dem einfach Spielzeit geben. Und wenn dann halt kein Platz mehr in der Innenverteidigung ist, dann gibst du dem halt Platz auf dem Linksverteidiger. Und dadurch kostet das natürlich Leute, dessen Primärposition das eigentlich ist. Und ich glaube, diesen Struggle hast du in der Nationalmannschaft. Genauso auch in Jonas Hofmann. Klar hat sich in Jonas Hofmann mittlerweile einen größeren Namen erarbeitet, als ein David Raum. Und vielleicht
Klar.
deswegen hat er dann auch gespielt, hat auch ein Tor gemacht. Ich meine, wir sind uns jetzt alle einig, dass diese drei Länderspiele jetzt von Flick, wo alle gesagt haben, wow, wir haben 12 zu 0 in drei Spielen gewonnen. Also Ich glaube nicht, dass das der Gradmesser ist.
Ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Viertelfinale, Halbfinale und Finale der nächsten Weltmeisterschaft wird, diese drei Spiele. Da müsste sich noch einiges ändern. Aber trotzdem, also ganz ehrlich, in der Ära Löw sahen wir schon schlechter aus gegen solche Gegner. Also was soll's? Mit Raum wird es auch in der Nationalmannschaft nur bergauf gehen. Und aus TSG-Sicht, er hat sich nicht verletzt. Er ist jetzt wieder frisch, er ist dabei. Er hat Selbstbewusstsein und ich freue mich, dass er jetzt am Samstag für uns dann wieder Linksverteidiger spielen kann.
Genau, und er hat sich nicht verletzt, hast du schon gesagt, glaube ich. Und auch jetzt, er kann jetzt auch nicht platt sein. Er hat durchtrainiert, klar unter einem anderen Trainer, aber kann jetzt nicht wirklich platt sein nach diesen 10 Minuten. Und ja. Ach so, wem ich auch noch ganz kurz gratulieren wollte, bevor ich zum Gewinner sozusagen dieser Länderspielpause komme, ist unserem jetzt habe ich vergessen, welche Altersstufe das ist. U23? Nee.
Stiller,
oder wie heißt denn die Mannschaft von Stefan Kunz? U21?
Ja.
U21, ja. So, jetzt war ich ganz durcheinander mit unserer eigenen zweiten Mannschaft. Die U21, wo er jetzt auch Luca Philipp debütiert hat, Angelo Stiller debütiert hat und Marco John ebenfalls, der ja eigentlich sogar fast in Anführungszeichen zu jung für die U21 ist, was auch super ist und ja eigentlich ein Riesenkompliment ist an die Nachwuchsarbeit im Nachwuchsleistungszentrum.
Ja, das war ja auch so ein Punkt, dass, der war ja auch Teil der Pressekonferenz. Da wurde Sebastian Hoeneß gefragt, ja, wie ist denn so eine Länderspielpause für die TSG? Die TSG hat auch, wenn man es vielleicht auf den ersten Blick nicht meinen sollte, die drittmeisten Leute, die wechseln wegen der Nationalmannschaft.
Auch eben in den U-Mannschaften teilweise, also zum Beispiel
drei. Auch ein Stiller, John und so sind ja weg. Ob sie dann bei der A-Nationalmannschaft sind oder nicht, ist ja egal. Das heißt, Sebastian Hoeneß sitzt dann an einem Donnerstag, an einem Freitag morgen da und hat die Hälfte seiner Spieler die ganze Woche nicht gesehen.
Ja.
Und er hat gesagt, es ist dann schon nochmal ein anderer Eindruck, er versucht natürlich so viele Spiele wie möglich zu sehen. Er kann natürlich niemals alle sehen bei den ganzen Nationalmannschaften, aber er versucht es und es ist dann schon nochmal was anderes, ob du einen David Raum 10 Minuten siehst, wie er da auf der linken Seite hoch und runter rennt, oder ob du ihn wirklich 90 Minuten bei einer Einheit in deinem eigenen Training siehst. Also ich glaube, man freut sich immer, dass jemand Nationalmannschaft spielt, aber für einen Vereinstrainer ist das auch ein extremer Interessenskonflikt.
Ja, ich glaube auch wirklich, würde mich mal gerne so im Kopf von Trainern umschauen, aber das muss man wirklich bedenken. Ich glaube, 15 oder 16 Spieler waren einfach weg aus unserem Kader, der ungefähr 30 Spieler umfasst. Das ist schon auch eine schwierige Zeit dann eben, diese, 9 Tage, die es etwa waren, die Spieler weg waren, auch zu überbrücken, im Training einigermaßen sinnvoll. Da bin ich sehr gespannt. Gleichzeitig schadet es ja auch nicht unbedingt. Also wir kennen das auch gerade von den großen Clubs, dass man jetzt da keine richtig krasse Korrelation spüren kann.
Ja.
So Jonas, wir haben, denke ich, auch einige Verlierer tatsächlich in dieser Länderspielpause gehabt. Österreich hat ja wirklich komplett abgeschifft. Keine Ahnung, was da los ist mit der Truppe. Ich glaube, 3 Spiele verloren. Also von 2 weiß ich sicher, gegen Schottland verloren. 1-0, was, wenn man die Kader vergleicht, eigentlich nicht passieren darf. Gegen Moldawien verloren und gegen Israel verloren. Wirklich ein ganz, ganz tristes, eine ganz, ganz triste Woche für Posch und Baumi und Grilic. Aber Jonas, wer war der Gewinner dieser Länderspielpause? Und doch relativ eindeutig.
Der Gewinner der Länderspielpause. Dabur?
Tatsächlich. Und ich sage es jetzt gar nicht, weil es die Weltklasse-Leistung schlechthin war, sondern weil es einfach im Vergleich die beste war von den 15 Spielern. Und weil er, glaube ich, als Israeli so ein bisschen unter dem Radar fliegt, habe ich das Gefühl. Er hat gegen die Färöer-Inseln gespielt, okay, geschenkt. Und gegen Österreich. Gegen Dänemark wurde er geschont oder draußen gelassen, weiß ich nicht. Hat man auch 5-0 verloren. Da war auch so ein komischer Turnaround da. Was aber für uns gut ist natürlich, dass er nicht überlastet sein kann. Er hat gegen die Färöer-Inseln ein Tor gemacht, 1 vorgelegt und gegen Österreich ein Tor gemacht. Und scheint, wenn man sich jetzt einfach mal alle Spiele anguckt von Dabur, seit der ersten Pokalrunde bis jetzt, glaube ich, dann sind wir irgendwie bei 7 Spielen und 7 Torbeteiligungen. Klar, für Röhr ist natürlich auch jetzt eher leichter, trotzdem. Und was mir auch aufgefallen ist, nichts super Spektakuläres, aber eben das, was ich sozusagen von unserer TSG immer fordere, klassische Stürmertore. Ein ganz klassisches Stürmertor, das so ein Kramer oder Bebu zwar schießt, aber nicht so oft, weil sie eben die anderen Wege oder Räume auch besetzen. Das hat mich sehr gefreut. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt tatsächlich, so komme ich nämlich drauf, wer bei uns startet jetzt vorne drin. Das ist auch wieder, gerade eben, weil das zentrale Mittelfeld so überfüllt ist, ja auch schwierig für vorne drin, weil man dann ja vielleicht sagen muss, okay, ein Kramer spielt als Stürmer, statt als Zehner einfach, weil so viel Überangebot ist. Ja. Dann müsste man aber einen Dabur draußen lassen, der quasi in jedem Spiel trifft aktuell.
Da kommen wir gleich drauf, David.
Also da, ja, ich weiß,
das wird das Ende sein. Aber einen Punkt hätte ich noch vorher.
Bitte, bitte.
Und das war, finde ich, das Interessanteste an der Pressekonferenz, weil es nämlich um Chris Richards ging. Kannst du dich erinnern? Hast du das
gesehen? Ja. Ich habe es tatsächlich gestern gesehen auf dem Balkon, ja.
Und es gab da nämlich mehrere Fragen des Journalisten zu Richards. Und zwar einmal natürlich, ob Richards jetzt wieder eine genauso schnelle Hilfe sein wird, wie er damals in der Rückrunde war. Ob er halt direkt spielt und so weiter. Und eine Frage, die auch natürlich uns unter den Nägeln brennt, gab es eigentlich eine Kaufoption oder warum wurde die nicht gezogen oder gibt es eine oder wie sieht es da eigentlich aus?
Ja.
Und die dritte Frage, die so ein bisschen hinten dran gestellt wurde, ist, gibt es wieder eine Sonderklausel? Gab es ja schon mal in der Vergangenheit, ich glaube bei Bittencourt oder sowas gab es mal.
Aber gegen uns tatsächlich, also dass er nicht gegen uns spielen durfte, nicht
andersrum. Genau, aber das ist ja gang und gäbe, das gibt es ja manchmal.
Ja.
Ob er denn gegen die Bayern spielen dürfte.
Mhm.
Mal vorweg, also erstmal, gegen die Bayern dürfte er spielen, meint Sebastian Hoeneß, also da hat er jetzt noch nichts gehört, dass es da irgendwie eine Sonderklausel geben sollte. Dann, ob Richards spielen wird, da hat er sich nicht in die Karten schauen lassen, da hat er gesagt, er ist auf jeden Fall froh, dass Richards da ist. Er ist fit, er ist spielbereit, er hat die ganze Vorbereitung bei den Bayern mitgemacht. Ob er eine Alternative wird, ich glaube, seine Chancen sind gestiegen, allein schon dadurch, dass Akpo nicht dabei sein wird. Aber auf der anderen Seite ist natürlich ein Posch da, ein Vogt da, ein Pavel Kadarzabek ist wieder da. Also,
ja.
Da schauen wir mal gleich am Ende, was wir dazu sagen, wie wir unsere Viererkette aufstellen würden oder ob wir sogar auf Fünferkette gehen würden, wer weiß. Und bezüglich Kaufoptionen, weil ich mich da ja letzte Woche oder vor zwei Wochen so tierisch drüber aufgeregt habe, warum man einen Chris Richards nur ausleiht, wenn es doch scheinbar hieß, man könne ihn für 10 Millionen kaufen. Und da hat Hoeneß gesagt, was die Kaufoption angeht, was Internas angeht des Vertrages, da müssen Sie nicht mich fragen, ich bin einfach nur froh, dass er jetzt dieses Jahr eine zusätzliche Alternative ist, da müssen Sie Rosen fragen. Und da, bei diesem Thema, hat sich sogar Holger Klim dann eingemischt und hat gesagt, aber grundsätzlich ist es ja so, dass Vertragsinhalte intern sind. Das heißt, sowohl was die Kaufoption angeht, als auch das Spiel gegen die Bayern, sollte ja eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gehen. Das heißt, da wollten sie sich wirklich nicht in die Karten schauen lassen. Was heißt das jetzt für uns? Sollen wir jetzt annehmen, dass es vielleicht doch eine Kaufoption geben könnte? Was meinst du? Oder glaubst du, dass der Kicker da eine sehr gute Arbeit gemacht hat und dass es da keine Kaufoption gibt?
Ja, schwierig. Also so wie ich eben die ganze Kommunikation und die Pressestatements um die Leihe von Richards verstanden habe, klang es schon sehr danach, dass es ohne Kaufoption sei, da der Kicker ja auch schon ein paar Stunden vorher Bescheid wusste, dass es wohl sicher soweit sei. Mhm. Und dann habe ich kurz Panik bekommen, weil eben um 18 Uhr immer noch nichts vermeldet war, Jonas, du hast es vielleicht auch verfolgt. So Minuten, ja. Genau, ich glaube um 18.35 Uhr oder so kam dann eben die Meldung. Ist ja auch erlaubt, du musst es ja nur rechtzeitig bei der DFL melden. Mhm. Und also diese Kommunikation spricht eigentlich dagegen. Ich frage mich eben nur, warum eiert man da so rum? Weil alle gehen tatsächlich auch auf Social Media und so davon aus, es ist einfach eine einjährige Leihe ohne Kaufoption. Warum macht man es da aus TSG-Sicht so spannend? In jedem Fall erhält uns das so eine kleine Resthoffnung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wieso sollte Bayern jetzt aus verhandlungstaktischer Sicht Nein sagen zu einer Kaufoption für 10 Millionen, wenn man den eh hätte loswerden wollen? Weißt du, wie ich meine? Also ich kann mir einfach schon vorstellen, dass Rosen es geschafft haben könnte, diese Klausel mit einzubauen. Ich glaube eher nicht, aber Weißt du, wie ich meine? Ich halte es nicht so für unrealistisch. Alle Medien haben geschrieben, für 10 Millionen kann er wechseln.
Aha.
Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit schon vorhanden, finde ich.
Ich glaube nicht dran, muss ich dir ehrlich sagen. Ich glaube, es gab eine Wende, die wahrscheinlich auch durch Nagelsmann entstanden ist, als er ihn ein bisschen in seinem Training hatte. Dass vielleicht, ich weiß nicht, ob es gar nie gestimmt hat mit den 10 Millionen. Vielleicht hat es mal zu einem früheren Zeitpunkt gestimmt. Aber ich glaube jetzt am Ende, als die Vertragsverhandlungen final wurden und die Verhandlungen generell um die Leihe, glaube ich, dass diese 10 Millionen vom Tisch waren. Und dass sich Bayern dafür entschieden hat,
das kann auch gut sein. Das kann gut
und
sein.
Ihn zu behalten. Und dann war für Alexander Rosen, hat er sich wahrscheinlich gedacht, Mist. War jetzt nur noch die Frage, da hat er kurz Sebastian Hoeneß angerufen, hat gesagt, so, scheiße, wir können ihn nicht kaufen. Was machen wir jetzt? Und Sebastian Hoeneß hat natürlich dann gesagt, ey, das ist ein super Kicker, ich möchte ihn trotzdem haben für dieses Jahr. Und dann kam halt eben diese einjährige Leihe ins Rollen. Das ist meine Meinung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Kaufoption drin ist. Vor allem, wie hoch müsste die denn sein? Also wenn du einen Spieler bis 2025 verlängerst und dann trotzdem irgendwie eine Kaufoption für 10, 15 Millionen reinmachst, das macht ja irgendwie keinen Sinn. Weil er wird ja jetzt allein schon durch den Vertrag bis 2025 viel mehr wert sein.
Ja, das spricht tatsächlich dafür.
Da hast und ganz Punkt. Kurz noch einen anderen Punkt zu diesem Rumgeeier, was mich jetzt auch ein bisschen nervt. Also wir zwei sind ja jetzt nicht die einzigen TSG-Fans, die sich darüber aufregen, warum er jetzt einen Richards mit die 10 Millionen nicht gekauft hat und warum dann nicht mal was Klares, ein klares Statement dazu kommt. Warum sagt man nicht einfach klipp und klar, wie es ist? Keine Ahnung, vielleicht kommt es ja auch noch von Alex Rosen, aber das würde ich mir wünschen. Warum sagt man nicht einfach so, Leute, genauso sieht's aus, wir hätten ihn gerne gehabt, uns waren die Hände gebunden, jetzt ist er für ein Jahr hier, aber wir hätten ihn gerne gekauft. Dann würden wir jetzt hier sitzen und würden sagen, ey, alles klar. So sitzen wir jetzt hier und denken so, könnte es rein theoretisch sein, dass sie zu geizig waren für 10 Millionen bei einem Spieler, der 7,5 wert ist und der so ein Potenzial bei uns hat. Und ich glaube, dass das nicht ganz so clever ist, was gerade quasi so Holger Klim, Alex Rosen, Sebastian Hoeneß so medientechnisch mit uns Fans machen.
Ja, möglich. Ich weiß nicht. Das ist ja wirklich eine Frage, wie man mit Internas umgeht. Und da ist man bei der TSG ja einfach auch generell sehr vorsichtig, habe ich das Gefühl, weil man es eben doch, weil das Umfeld jetzt nicht so groß ist, relativ gut kontrollieren kann. Aber ich weiß nicht. Also könnte gut sein. Ich gehe auch, wenn ich jetzt drauf wetten müsste, würde ich auch sagen, nein, wir haben keine Klausel oder keine Kaufoption. Aber ich habe ja so ein bisschen versucht, Hoffnung zu machen.
Ja, also eine Resthoffnung besteht, aber eine große Hoffnung können wir hier keinem Fan geben, glaube ich.
Ja, dann schließen wir doch nochmal konkreter mit dem Spiel ab und kommen vielleicht sogar schon zu den möglichen Aufstellungen, wenn du keinen Punkt mehr hast.
Nee, das war's. Und das Einzige, was ich jetzt halt noch wirklich habe, sind so Sachen wie, was du am Anfang schon gesagt hast, jetzt konkret zu Mainz 05. Es war immer schwierig. Wir haben schon 10-mal gegen Mainz 05 in der ersten Bundesliga, seit wir in der ersten Bundesliga sind, verloren. Kannst du dich noch in der Rückrunde an dieses Spiel erinnern, am 26. Spieltag? Da haben wir nach 26 Sekunden das 0:1 bekommen durch Glatzel. Das tat auch weh. Sebastian Hoeneß hat nur gute Worte zu Bo Svensson gehabt. Der macht es ja auch sehr, sehr gut, seit er da ist bei Mainz.
Absolut.
Die kennen sich ja auch schon gut. Das wusste ich nämlich auch nicht, das hat er erwähnt. Als Hoeneß bei Bayern U19-Trainer war, war Bo Svensson bei Mainz U19-Trainer. Das heißt, die kennen sich schon eine ganze Weile. Und er hat ihn einfach gelobt, dass er eine klare Spielidee hat, die körperlich ist, die aggressiv ist. Und ich glaube, da kann man schon was erwarten von Mainz 05. Und deswegen springen wir doch jetzt mal zu unserer Aufstellung. Hast du schon irgendwie was Konkretes im Kopf, wie du unsere Elf auf den Platz schicken würdest?
Genau, es geht jetzt auch eher darum, wie ich es tun würde. Und ich würde tatsächlich nicht wirklich umbauen, was, glaube ich, auch Sinn ergibt. Ich glaube, defensiv standen wir einigermaßen gut für unsere Verhältnisse. Ich fand auch die Innenverteidigung relativ stabil. Agbo fällt natürlich weg. Deshalb hoffe ich sehr, und es gibt ja auch durchaus Indizien dafür, dass Kadarzabek beginnen kann, würde ich quasi einfach Agbo durch Kadarzabek ersetzen, weil Agbo ja noch in Quarantäne ist. Dem geht es zum Glück wieder gut, aber ja, ansonsten Raum, Vogt, Posch in der Viererkette.
Also Richards auf der Bank lassen.
Ja, das würde ich persönlich machen. Es ist zu wenig Zeit vergangen und Posch und Vogt haben es gut gemacht, als dass das jetzt schon Sinn ergibt, finde ich.
Würde ich auch machen. Und zwar auch aus dem Grund, Wertschätzung gegenüber Posch und Vogt. Was macht es mit einem Stefan Posch, wenn jetzt wieder Richards ein Jahr Leihe hat, rüberkommt? Und das ist eigentlich genau der gleiche Punkt, der jetzt wäre, wenn jetzt auf einmal Grilitsch wieder für Stiller oder für Rudi spielt, wo man sich so denkt, puh, okay, weiß ich jetzt nicht. Und deswegen, also ich würde aus Trainersicht auch mit Posch Vogt Innenverteidigung gehen, hoffe, dass Pavel wieder rechts spielt und Raum ganz klar links. Also da gehe ich mit dir.
Ja.
Ich sag dir nur ganz ehrlich. Guck mal so ein bisschen in Sebastian Hoeneß Kopf. Glaubst du, er wird die Viererkette so aufstellen? Oder glaubst du, wir sehen Richards?
Wenn du mich jetzt zwingen würdest zu wetten, wer spielt Viererkette, würde ich tatsächlich darauf setzen, dass Richards beginnt. Ich weiß nicht warum, es ist ein Gefühl von mir. Ich fände es nicht die beste Idee, tatsächlich nach 7-8 Tagen Training und auch wenig Spielpraxis ja bei den Bayern, auch in den Pflichtspielen, auch in der Vorbereitung nicht allzu viel. Aber ich glaube schon, eine Möglichkeit, wie das natürlich versöhnlich gehen würde, was mich natürlich ärgern würde, wenn man sagt, okay, Kader Žabeck ist fit, wir wollen den aber einwechseln. Wir denken, okay, es ist besser, wenn der erstmal in der 60. kommt. Und dann wäre es natürlich möglich, Posch rechts beginnen zu lassen. Vorausgesetzt, der Linksaußen von Mainz ist kein super Sprintgott. Kann ich jetzt aber auswendig gar nicht genau sagen, wie Mainz genau taktisch zu erwarten ist.
Ja, also meistens ja mit einer Fünferkette. Also wenn da dann linker Außenverteidiger spielt, er dann zum Beispiel Martin oder Lukoki. Sie haben jetzt noch einen anderen Jungen gehabt.
Lukoki.
Aber es gibt jetzt keinen Flügelflitzer über die Seiten jetzt bei Mainz 05 direkt. Ja.
Gut.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend sein. Mein Gefühl ist auch, dass wir Richards sehen werden, wenn ich jetzt nur versuche, in Sebastian Hoeneß Kopf zu blicken. Genau. Deine Doppel-6, David.
Ja, das ist eigentlich die schwierigste Frage jetzt.
Oder würdest du überhaupt mit einem 4-2-3-1 starten? Ich glaube schon, oder?
Ja, es war wirklich, klar, ich glaube, das ist jetzt ein Spiel, der wird sich entscheiden, wie gut der Saisonstart wirklich war. Aber rein spielerisch, nur die drei Spiele gesehen, war das ein wirklich guter Saisonstart. Wir konnten endlich auch mal spielerisch unter Hoeneß überzeugen. Deswegen keinerlei Anlass da zu großen Experimenten, ehrlich gesagt. Und das ist eigentlich damit auch schon das Argument, ganz klar, gegen Grilic, gegen Samaseku, für Rudi und Stiller. Unsicher bin ich mir, das sage ich jetzt schon mal vorweg, ob ich einen Geiger vielleicht doch auf der 6 spielen lassen würde oder auf der 10, weil wir eben vorne aktuell recht viele Alternativen haben, die mir gut gefallen würden. Aber auf jeden Fall, ich würde keinen Samaseku, keinen Grilic aufstellen in dieser Woche. Ab nächster Woche kann das Ganze schon wieder anders aussehen.
Ja, also bezüglich Samaseku und bezüglich Grilic gehe ich mit dir. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, was macht man mit Geiger, was macht man mit Stiller, was macht man mit Rudi. Wenn man sich entscheiden sollte, Stiller, Rudi auf der 6, dann hat man natürlich einen Zweikampf zwischen Dabur und zwischen Geiger. Das ist natürlich eine Frage, die man sich dann stellen muss. Ich persönlich würde auch wieder mit Rudi und Stiller gehen auf der 6 jetzt erstmal.
Okay, ja.
Ja. So, dann die Flügel. Ich glaube, die Flügel sind ja relativ klar. Ich glaube, da wird sich nichts ändern. Da gehe ich davon aus, dass wieder Brun Larsen und Baumgartner auf den Flügeln zu Hause sein werden.
Ja, also da gibt es eigentlich, wenn da Veränderungen kommen würden, wäre ich ehrlich überrascht, ja.
Okay, und da jetzt ist die Frage, was machen wir mit der 10 und was machen wir mit dem Stürmer? Eigentlich ist die Frage, ist es Geiger auf der 10 und Kramer vorne oder ist es Kramer auf der 10 und Dabur vorne? Was würdest du da besser finden, persönlich?
Finde ich ganz eng. Das Ding ist natürlich
auch natürlich mit dem Gegner Mainz 05 im Kopf.
Eben. Eben, und klar, Hoeneß hat das ja auch schon mal versucht zu argumentieren. Trotzdem, wenn du Geiger auf der 10 bringst, ist es grundsätzlich defensiver ausgelegt. Das ist einfach so, weil ein Kramer nicht dieses Spiel von Dabur beherrscht oder beherrschen soll, ist ja auch richtig. Er ist viel zu spielstark, um nur vorne drin zu stehen. Und auch ein Geiger ist jetzt ja kein in dem Sinne offensiver Zehner oder keine hängende Spitze. Du könntest ja auch Adamian auf die Zehn stellen, das wäre dann so eine Art hängende Spitze eher, ne? Mhm. Wenn du weißt, wie ich meine.
Ja.
Und deswegen erscheint es mir tatsächlich taktisch sinnvoller, Kramer auf die Zehn zu stellen und Dabur vorne drin. Aber auch hier wieder, wenn ich jetzt wetten müsste, wenn du mich zwingen würdest, würde ich auf Geiger auf der Zehn setzen. Ich habe das Gefühl, dass Hoeneß das für eine gute Idee hält.
Mhm. Und ich habe jetzt gerade noch, ich habe gerade so ein bisschen, während ich dir zugehört habe, aus dem Fenster geschaut und auf das gerade verregnete Karlsruhe geblickt. Und da ist mir jetzt nochmal eingefallen, dass ich nochmal umstellen will. Ich habe mir nochmal dran gedacht, wie gut Geiger es gegen Dortmund gemacht hat. Unter anderem auch mit seiner Vorlage. Möchte aber persönlich trotzdem Dabur vorne sehen. Und würde tatsächlich, nicht weil er es schlecht gemacht hat, sondern einfach jetzt aus taktischen Gründen Stiller auf die Bank setzen bei diesem Spiel, Rudi und Geiger auf die 6, Kramaric auf die 10 und Dabur vorne drin.
Ist auch eine gute Möglichkeit. Also man sieht, glaube ich, wir sind relativ nah beieinander und man muss sagen, der Grundtenor von uns ist ja eigentlich eher recht konservativ. Nicht so viel ausprobieren tatsächlich, sondern eben der Linie einigermaßen treu bleiben und zum Beispiel eben darauf hoffen, dass ein Kadarzabek wieder fit ist.
Ja, genau. Und der Rest, also wir können jetzt natürlich sagen, was unsere Präferenz wäre, aber der Rest liegt morgen in der Hand von Sebastian Hoeneß und natürlich dann in der Hand von unseren 11 Spielern erstmal plus Auswechselspielern, die dann reinkommen, was wir daraus machen und ob wir das zu einem erfolgreichen TSG-Wochenende machen.
Absolut. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr irgendwelche Meinungen habt, wenn ihr unsere Einschätzungen teilt, wenn ihr zu ganz anderen Erkenntnissen kommt und zum Beispiel unseren in Anführungszeichen Rage auf Grilic gar nicht nachvollziehen könnt, würde uns interessieren. Schreibt uns da gerne auf Social Media. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Einschalten, denn es ist wirklich nicht mehr lange. Es sind noch nicht mal mehr 23 Stunden bis zum Anpfiff und diese Folge muss deswegen zeitnah online gehen.
Genau. Dann wünschen wir euch morgen viel Spaß beim TSG schauen und wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss, macht's gut.
Ciao, ciao.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.